Der Delta Backstage Podcast. Pepe Stars im Interview.
Wir haben eine neue Folge Delta Backstage am Start und vielleicht möchte sich der Künstler ja einfach mal selber vorstellen für all die, die sich nicht kennen. Ich sag erstmal Hallo an Anonymous. Wen haben wir denn da?
Oh. Hi, hier ist Mael. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Wer dich jetzt vielleicht noch nicht kennt, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was hast du bisher so gemacht und woher können jemand dich vielleicht kennen?
Okay, ein kurzes Get to Know Me.
Genau.
Also, mein gebürtiger Name ist Milo, M-I-L-O. Man kennt so einen Sänger von früher, der wurde noch mit einem W hinten dran geschrieben.
Ja.
Ich bin halb Amerikaner, halb Deutscher. Meine Mutter kommt aus New York. Mein Vater kommt aus einem kleinen Städtchen namens Ravensburg. Weiß nicht, ob du gerne puzzelst. Aber das ist eine kleine.
Das ist von Provinz her.
Genau, die kommen tatsächlich aus dem Nachbardorf Waldburg. Also das ist ein umliegendes Dorf, aber gehört zum Landkreis Ravensburg.
Okay.
Und ich war das Stadtkind in Anführungsstrichen des kleinen Kaffs. Und habe schon immer Musik gemacht, habe angefangen zu singen, als ich noch nicht mal sprechen konnte. Habe dann irgendwie Gitarre, Klavier und das ganze Ding da irgendwie durchgemacht. Bin dann direkt eigentlich nach der Schule in die Corona-Pandemie hineingestartet. Das war aber gar nicht mal so schlimm, weil ich zu Hause ein Heimstudio mir gebaut habe und habe dann Songs geschrieben, die selbst irgendwie aufgenommen und produziert und irgendwann mal meinen Mut zusammengenommen, um nach Mannheim zu ziehen, dort an die Popakademie zu gehen, Musik zu veröffentlichen, Songs zu schreiben und irgendwie so hat das seinen Lauf genommen und seit jetzt nun 4 Jahren release ich unter meinem Künstlerprojekt Mile, M-Y-L-E, eigene Songs und habe mittlerweile so ein kleines süßes Team aus super sweeten Friends und Family zusammengesteckt, die da mich auf diesem Weg begleiten. Genau.
Bedeutet, actually, du wohnst aber in Deutschland, oder?
Ich wohne in Deutschland. Ich bin aktuell in meiner Wohnung hier in Berlin. Genau. Bin mittlerweile nach Berlin gezogen. Ist auch ein bisschen seit jetzt einem Jahr nun eine Umstellung für mich. Ist die größte Stadt, in der ich jemals gelebt habe. Und ist schön, aber auch zugleich irgendwie eine gewisse Challenge. Irgendwie habe ich das Gefühl, in einer Großstadt zu sein. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Amy, bei Berlin sagt jeder, den ich von dort kenne, es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Auf der Weil, dass man so viel machen kann und deshalb er auch im Prinzip, dass der Musik-Hotspot ist. Also es ist ja für Musiker nun mal die Stadt.
Auf jeden Fall.
Und auf der anderen Seite gibt es halt nicht das anonyme Leben, ne? Also so mal.
Ja, wir sind auf jeden Fall durch den Fluch jetzt durch. Die, ich glaube, November, Dezember, Januar, Februar Monate, das sind die schwierigsten. Jetzt so langsam geht's aufwärts. Also das Schlimmste ist durch.
Sehr gut. Wenn wir jetzt mal so schauen auf deine letzten Projekte, also Amin, du hast ja auch schon ein paar Singles und so veröffentlicht und so weiter und so fort. Was meinst du, ist so dein Thema? Warum hast du dich dazu entschieden, Musik zu machen?
Ich habe eigentlich schon immer irgendwie eine große Klappe gehabt und ich glaube, so meine größte Daseinsberechtigung, meine Klappe irgendwie aufzumachen, habe ich in der Musik gefunden. Und ich wollte schon immer Songs schreiben. Ich hatte schon immer eigentlich einen recht, sagen wir mal, analytischen Blick auf mich selbst, etwas unemotional, fast schon sehr rational. Mhm. Und um so ein gewisses emotionales Ventil mal öffnen zu können, habe ich irgendwie für mich herausgefunden, dass ich mit Musik das viel besser kann. Und so ein bisschen, ich sag immer, meine deutsche rationale Seite ist der ganze Orga-Kram und wenn die Musik dann endlich kommt und die Kunst, dann kann ich so diesen kleinen Ami in mir anwerfen.
Ja.
Und ich glaube, deswegen wollte ich irgendwie schon immer Musik machen und das hat sich irgendwie so natürlich ergeben und ich hatte das große Glück, dass ich immer so ein bisschen unterstützt wurde, links und rechts und irgendwie das mir Mut gemacht hat, das irgendwie zu machen. Ja.
Hast du dann eine Zeit lang auch immer in Amerika gelebt?
Ich war immer die Sommer da, also mein Großvater, meine Großeltern, die hatten außerhalb von New York in so einem, ich habe so ein Musikvideo zu einem Song von mir, der heißt That Other Boy, gedreht. Und das ist genau dort, das ist in New Paltz, 2 Stunden hoch den Hudson River. Und da ist man so total in den Wäldern irgendwie draußen. Und das ist so eine kleine Hütte draußen im Wald mit so einem See. Und da waren wir dann immer und da habe ich irgendwie so Musical Influence irgendwie genossen. Es gab so kleine Bars und irgendwelche Stadtfeste, wo viel Musik war. Recht klassisch, so dieses Americana Music. Und da habe ich irgendwie so ganz viele Einflüsse draus gezogen. Genau.
Also voll amerikanischer Kultur geprägt, irgendwie.
Eigentlich schon. Also natürlich halt die Popkultur, die meine Großeltern genossen haben, also so 1930er Musik, so die hatten so eine alte Jukebox mit so Schallplatten und das war so die Phase, da war ich vielleicht 5 oder so und abends hatten wir immer, hatte jedes Kind, meine kleine Schwester und ich hatten dann so eine kleine Münze bekommen, so One Pence und haben dann das einwerfen dürfen und uns einen Song raussuchen dürfen zur Bettzeit. Und dann kommt dieser Arm und hebt diese alte Schallplatte und spielt dann so einen Song aus den 1930ern irgendwie ab. Und das war total faszinierend. Aber die hatten eine große Liebe für Künste und auch für Musik einfach zu Hause dort. Und das habe ich irgendwie total aufgefressen und mit nach Hause dann genommen.
Das finde ich so schön. Also ich glaube, wir sind alterstechnisch noch recht dicht beieinander. Du bist der
Ja.
2000er, ne? Ich bin 1998 und wir hatten ja gleich das Glück, ja, dass wir noch so ein bisschen ohne dieses Social-Media-Ding groß geworden sind und noch so das Glück hatten mit Kassetten, CDs. Also wenn ich jetzt meinem Patenkind erzählen würde, was ist eine Kassette, die würde mich wahrscheinlich angucken und sagen, hä?
Auf jeden Fall.
Ich will sie Spotify. Oder
Ja.
diese Toni-Figuren, die es jetzt immer sehr gab, oder was weiß ich. Also ich glaube, wir hatten noch das große Glück, irgendwie mit so ein bisschen anderer Musikkultur irgendwie aufzuwachsen.
Vor allem das irgendwie Erstaunliche finde ich, auch bei einer CD oder auch, sei es auch so eine Toni-Figur, man hat so was gewiss Materielles noch in der
Ja.
Hand und das gibt so einen gewissen Wert. Und natürlich ist der größte Wert von Musik irgendwie messbar, finde ich, wenn du so eine große Platte in der Hand hältst und dir denkst, krass, da ist Musik drauf gedruckt. Das ist geschichtlich, geht das unfassbar viele Jahre nach hinten zurück oder so. Und so wurde sozusagen Musikgeschichte geschrieben. Und ich finde, oftmals verliert man den Bezug zu dem Wert von Musik, wenn das rein digital stattfindet. Deswegen war mir auch zum Beispiel super wichtig zum ersten Album, das ich released hatte, eine CD, auch wenn ich glaube, schätze ich mal, 90% meiner Hörerinnen und Hörer keinen CD-Spieler haben, trotzdem eine CD rauszubringen, einfach nur, dass man was in der Hand hält und sagt, okay, ey, das gibt mir irgendwie ein Gefühl von, ich habe was direkt von diesem Künstler bei mir zu Hause. Ja.
Kannst du dich noch erinnern, was deine allererste CD war?
Wow, das ist eine gute Frage. Ich hatte, ja, doch kann ich. Ich hatte eine Mandel-OP, als ich glaube, 9 war. Und da war ich in der Kinderkrankenstation. Und der Deal war, ich krieg von meinen Eltern einen CD-Spieler geschenkt. Allerdings dürfen meine Eltern bestimmen, was ich höre. Und
Oh.
ja, und dann haben die mir das White Album, Red Album und Blue Album der Beatles hingestellt und gesagt, here you go. So, und das war meine Woche dann, die ich in dem Krankenhaus verbracht habe und dann halt die Beatles gehört habe. Ja.
Wie cool, aber einfach.
Ey, voll cool. Eigentlich total cool. Ich fand es damals total kacke. Ich dachte so, ach komm, was willst du mit dem alten Scheiß? Aber ich verstehe mittlerweile auf jeden Fall, was der Gedanke war. Das ist echt ziemlich cool. Ja.
Voll cool. Bei mir, ich muss das noch
Was war's bei
vorab.
dir? Stimmt.
Ja, also bei mir, witzigerweise, damals konntest du ja noch so Single-CDs kaufen. Wenn es da gibt, war es Amy McDonald mit This Is Alive, weil wenn man Amy
Du
kennt,
weißt, natürlich macht
dachte
Sinn.
man sich halt so, ist cool. Aber mein erstes Album war James Blunt.
Geil, Back to Bedlam.
Ja.
Hammer. Favorite Song auf dem Album? Was gefällt dir am meisten?
Goodbye, my lover.
Ich hatte ja Support spielen dürfen letztes Jahr für ihn.
Ja,
Und
deswegen. Das ist jetzt
yeah,
so ein kleiner Full-Circle-Moment.
das ist wirklich crazy. Ich habe nämlich, ich glaube, das erste Pop-Album, was ich, wir haben so eine Stadtbücherei direkt bei uns um die Ecke.
Na klar, ich war auch im
Und
Stadtbücherei-Kind.
ja, und ich hatte CD-Spielerverbot irgendwann mal, weil ich nicht pennen gegangen bin sonst. Und dann musste ich halt irgendwie trotzdem noch an Musik kommen und dann bin ich in die Stadtbücherei gelaufen und dann gab es natürlich diese riesigen Räume voller CDs und
Ja.
zu Hause wurde halt viel klassische Musik oder Jazz gerade gehört und dann habe ich das Back to Bedlam Album rausgezogen. Das war das erste Pop-Album, was ich dann gehört habe, so richtig. Weil Beatles ist schon, ne, natürlich Pop, aber es wirkt so ein bisschen, ne, keine Ahnung,
Ja.
you know what I mean, so, weißt du?
Voll.
Und da habe ich mich auch total in dieses Album verliebt. Es war crazy. Und
Mit,
es waren
guck, was da noch für Songs drauf waren. Also, You're Beautiful.
ihr
Da.
auch,
Und total
wie heißt
gut.
es? 1973 ist ja auch schon da drauf.
Nee, das war das Album später.
Das war
Aber
das
das hatte
Album
ich mir,
später.
das hatte ich natürlich direkt auch. Weil, wie du, wir sind ja dann die Generation iPod Touch vor allem auch. Und da konnte man ja.
Die ganz fancy Kids hatten iPod Nano.
Hattet ihr auch, da habe ich angeklagt. Und das ist doch so witzig, weil man konnte ja entweder sich die Alben kaufen oder man hat das so wie wir gemacht, ist in die Stadt reingegangen. Schau mal. Gott, das darf man bestimmt gar nicht erzählen.
Gebracht.
CDs ausgeliehen, hat die Alben gespielt im Computer und dann mal auf den iPod gelaufen.
Ja, ganz genau. Genauso haben wir es alle gemacht, ja.
Wo er sich aus und dachte, ist das jetzt eigentlich ganz okay? Sich
nee, nichts daran war okay, aber es.
Aber wir haben es alle gemacht. Nee, ja, das war das andere Album. Wie hieß das
denn? Unfassbar. Ich müsste selbst schauen, aber es war auf jeden Fall bei mir auf und ab am Rattern. Ich sehe schon. Aber ich erinnere mich noch, ich habe dann nämlich jetzt letztes Jahr, als wir dann, ich glaube, 4 Shows für ihn gespielt hatten, habe ich auch ihm das erzählt und dachte halt so, ey, du bist so mit einer der Gründe, wieso ich eigentlich so Popmusik für mich entdeckt habe. So, weil das waren
ja
unfassbare Tracks. Also, richtig.
Ja, vor allem, das ist halt irgendwie, also, das war ja so ein Typ, der hat einfach zu der Zeit einen Song rausgebracht, der war immer auf 1. Ja, also du hast ihn ja überall gehört. Du hast ja überall, der war ja Radio Airplay Charts immer on top. Egal, was du eingeschaltet hast. Das war ja so unser Nebentuck. Hetz. Ja, musikalischer Einfluss.
Auf jeden Fall. Echt krasser Typ. Vor allem, der hat das aus einer Kaserne rausgeschrieben. Der war ja damals beim Militär.
Verrückt.
Und der war so ein Army-Guy. Und hat dann halt Songs geschrieben noch zwischendurch. Und die sind dann crazy durch die Decke gegangen. Er hat dann halt bei der Armee aufgehört und ist dann auf Welttour gegangen. Also völlig verrückt. Wirklich krass.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich wollte eigentlich zu seiner 20-jährigen Jubiläumstour jetzt gehen, aber ich hätte es dann doch nicht geschafft. Aber I mean, er wird noch ein paar Touren.
Er wird auf jeden Fall nochmal kommen. Ja, das.
Aufhören.
Das stimmt.
Das Album war übrigens All the Lost Sounds.
Amazing. Also das erste ist Unbeatable, habe ich das Gefühl. Aber
ja, das ist halt, ja, das, aber es ist auch schon verrückt, wenn man sich mal überlegt, dass das 2005 war. Also 2005, da warst du 5.
Das ist, ja, und du 7. Ja.
7. Aber jetzt ist Album 20 Jahre alt.
Das ist,
I mean, wo ist die Zeit geblieben?
Na, ein bisschen scary ist es schon auf jeden Fall, das stimmt.
Ja, voll. Ich habe auch gestern gelesen, dass es auch 10 Jahre her ist, wo Zayn Malik One Direction verlassen hat. Als ich auch schon so dachte, 10 Jahre? Auch
das ist gar nicht, ja, okay, crazy.
Ja,
ja okay. Das ist,
Time flies auf jeden Fall.
Okay, ja, auf jeden Fall etwas zu schnell.
Ja, voll. Aber wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, was ist so eine Sache, die würdest du jetzt gerne nochmal wieder erleben? So nochmal einmal Kind sein. Gibt es so einen Moment, wo du so sagst?
Ey, ich hätte gerne, ist es bei dir noch so, dass du so ein kindliches Herangehen an Situationen hast?
Schon?
Ja?
Ja?
Mir fehlt es total, dieses Unbewertende, einfach mal drauf losgehen, einfach mal gar nicht nachdenken, völlig grün hinter den Ohren Dinge zu unternehmen oder gerade auch Musik zu schreiben. Als ich jung war und ich erinnere mich so an meine Band-Sessions früher, wie ich so im Bandraum saß und einfach irgendwie sowas gemacht habe oder produziert habe und Songs geschrieben habe und ich habe keine Sekunde nachgedacht. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Wird das ankommen? Ist das geiler als das? Nee, null. Es war einfach, ja, ich finde das ganz witzig und so. Und das war scheißegal.
Ja, voll.
Und ich glaube, diese Naivität, die Kids haben, die gar nicht mal naiv ist, sondern die einfach Natur gegeben ist, weil du einfach noch keine Referenzwerte hast, an denen du dich irgendwie messen und prüfen und so weiter kannst. Dieses Deutsche irgendwie so Stellschrauben zurechtziehen und so. Das nicht zu haben, nochmal, das wäre unfassbar. Ich glaube, das wäre so mein größter Wunsch, irgendwie mit diesen, ja, Kindergedanken irgendwie wieder ranzugehen. Ja.
Voll. Also.
Hast du das schon in manchen Situationen, oder?
Ja, also, ich glaube, ich konnte es wieder so ein bisschen zu mir zurückgewinnen, weil ich bin halt mega perfektionistisch. Also, sei das halt bei der Moderation, sei das irgendwie in meinem Privatleben und so, ich muss das immer am besten alles 11 von 10 machen. So.
Ja, verstehe ich.
Das ist überhaupt gar keine gute Eigenschaft, weil das halt immer mit Druck zu tun hat. Also klar, es ist auch gut, weil ich weiß, ich mache die Sachen meistens gut. so und ich kann das von mir alles in Ordnung abgeben. Aber ich hatte zum Beispiel in der Schulzeit immer mir dadurch den Druck gemacht, ich müsste immer überall 15 Punkte haben oder ich müsste immer 13 Punkte haben. Obviously hatte ich
das. Warst du so eine kleine Streberin?
Original war ich diese Streberin bis zur vierten Klasse. Und dann hat der Druck so fertig gemacht, dass ich obviously keine Streberin mehr war. Und darum, in dieser Zeit musste ich dann irgendwie so lernen, so gerade während des Abiturs, dass es auch voll fein ist, wenn man einfach kein Einserschnitt hat. Ich habe mein Abitur nachher mit 2,7 gemacht.
Und there you go.
Es hat mich niemand mehr danach gefragt. Obviously, nie, ja. Und irgendwie ist auch mit der Zeit so beim Radio, ich bin voll mit mir so ins Reine gekommen, dass Fehler halt auch so okay sind. Und dass, wenn man sich in der Moderation auch mal verspricht und so, es echt menschlich ist. Aber it was a long way. Und ich glaube, dass ich manchmal einfach dieses Egalsein, was man als Kind so hatte, so was du gerade gesagt hast, so ich mache das jetzt einfach mal.
Voll.
Und es ist auch egal, was alle anderen über mich denken, so nach Motto, hätte ich gerne mal früher wieder gehabt.
So, voll, das verstehe ich. Ja.
Dass die junge Amy einfach mal wieder sagt, ja, ist doch egal. Aber ich hatte so einen schönen Moment letzte Woche, Montag, wo ich einfach wieder Kind sein durfte. Das war, ich weiß nicht, ob du als Kind so Bucketlisten-Träume hattest.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn dir aber auch einmal einen Eisbecher selber zu machen, in der Eisdiele.
Hast du dir einen Eisbecher selbst gehabt?
Ja.
Geil! Okay, warte, ich will alles wissen. Also hast du, wir starten bei Waffel oder Becher?
Ja, Waffel natürlich.
Waffel, okay. Wie viele Kugeln? 1, 2, 3.
Ja, ich habe so einen kleinen Eismagen in meinem Körper, also ich könnte bestimmt bis zu 5 schaffen. Aber es waren nur 3. Aber die Story war halt die, ich war mit meinem Kollegen da und ich habe so während der Auffahrt gesagt, ich so, hast du schon mal, manchmal habe ich irgendwie so Sprüche in meinem Kopf, was ich herkomme. Aber ich meine so, hast du schon mal drüber nachgedacht, deinen Eisbecher selber zu machen? Am Ende so, ja klar, aber es ist halt unrealistisch, wenn man halt nicht da arbeitet. Ich so, ja klar, also mit Gesundheitsamt und so ja auch ein bisschen schwierig.
Ja. Yeah.
Deswegen nenne ich jetzt halt auch die Eisdiele lieber nicht, wo das war. Aber auf jeden Fall ist er dann ganz confident rein, meint so, hi, hier sind Leo und Amy von Delta und jetzt mal ganz im Ernst, meine Kollegin hier, also wir gehen öfter zu dieser Eisdiele, die kennen uns schon. sie wollte sich ihr Leben lang schon mal gerne den Eisbecher selber machen. Und er guckte uns so an und meinte so, ja. Und ich so, wie ja? Ja, also ja, zieh deine Jacke aus, zieh die Hasch deine Hände, los geht's. Und ich so, wie jetzt?
Und jetzt ist ja mega.
Ich dachte, diese Eisdecke. Und hab mir meinen Eisbecher selber gemacht. Und zwar mit allen. Ich habe eine Anleitung bekommen, wie man diese Kugel da gut rauskriegt, wie man das abmacht, weil man es wieder sauber machen muss, mit Sahne. Mit Extras.
Auch mit Streusel.
Allem. Ich durfte es
mit
einpacken.
Aber mit farbige Streusel oder hast du mit. Wow. Das ist krass. Das ist krass. Jetzt hast du mich 100%.
Und vor allem durfte ich den Eisbecher von meinem Kollegen auch noch machen. Also ich habe quasi uns beide bedient. Ja, das war
krass. Okay. Also in dem Fall ist. Ja, das Eis ist.
Was ich nicht machen durfte, war. Also was wir nicht geschafft haben, war, dass ich die Spaghetti-Eismaschine bedient habe.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Nicht? Das Spaghetti-Eis ist halt Next Level mit den kleinen Kokosraspeln und so ein bisschen Himbeersoße drauf. Das ist schon.
Ja, das ist der nächste Mal. Müssen wir uns ja noch
schauen. Ey, aber du kannst Spaghetti-Eis, wir machen ja bei uns im Schwabenland, wo ich herkomme, eher so Spätzle. Ne? Und da gibt es diese Spätzlespressen. Und da machen die ja auch das Spaghetti-Eis. Also theoretisch kannst du dir einfach nur eine gängige Spätzlespresse holen. Da ein bisschen Vanilleeis reinfetzen und dann bist du die beliebteste im ganzen Delta-Radiosender, weil du einfach immer das Spaghetti-Eis machen kannst. Ja.
Das ist eigentlich eine Schlimm.
Ja, yeah, there you go. There's your recipe. Und du bist ja auch schon geprüft und ausgebildete Eisbarenverkäuferin. Also eigentlich ist doch überhaupt gar kein Thema mehr.
Ja, das war so. Danach hast du mal meine Mutter angerufen, als hätten sonst was von Ausgang.
Ja, yeah, yes.
Hat es ja immer gemacht und die nur so, okay.
Aber zumindest waren sie nicht richtig stolz auf dich. Nämlich dann würde das heißen, dass das so deine größte Errungenschaft im Leben gewesen wäre. Aber ist geil.
Aber hey,
geil.
Es war toll. Es war toll.
Glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, ich krieg das auch immer.
Auf der Bucketlist möchtest du auch jetzt dein Eiszimmer selber machen?
Ich glaube, Eisbecher eher nicht. Ich will, gute Frage. Ich will eigentlich, unbedingt, wenn ich es irgendwann mal kann, einen Flugschein machen. Ich war enorm großer Flugzeugfan. Ich bin so, ich glaube, nicht so ein Trainspotter, aber ich könnte mich als Planespotter hobbymäßig bezeichnen. Ich bin damals wie so ein komplettes Opfer. Irgendwie habe ich so einen Flugsimulator. Ich habe ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe Straßenmusik früher gemacht, natürlich so mit 8, 9. Und Ravensburg hat ein bisschen mehr Geld locker gehabt irgendwie zu der Zeit. Oder schon immer so ein bisschen Schwabenland ist so ein bisschen großzügig, so kleinen Kids gegenüber, die ein bisschen Gitarre spielen. Auch richtig. Und das Ding ist, ich bin dann einmal raus und dachte mir so, boah, vielleicht kann ich mir eine Kinokarte finanzieren. Und meine Mutter hatte mir zum Geburtstag so einen kleinen Verstärker geschenkt, da habe ich so 6 AAA-Batterien rein und dann Abfahrt, ab damit. Und ich kam nach Hause und statt ursprünglich erhofften 20 Euro hatte ich so einen Rucksack voller Münzen, den ich so auf den Küchentisch ausgeschüttet hatte. Und von da an wusste ich, okay, wenn ich hier irgendwie jeden Tag, Freitag bis Sonntag, irgendwie 400-500 Euro als 9-Jähriger verdienen kann, von Juni bis September, ab damit. Und ich hatte viel zu früh viel zu viel Taschengeld sozusagen. Und dann bin ich in den Flugsimulator eingestiegen und habe mir so einen kleinen Joystick und solche Sachen geholt. Und dann habe ich ganz, ganz viel so Flugzeugspielchen gespielt oder so und hatte eigentlich immer den Traum, vielleicht irgendwann Pilot zu werden. Aber dann ist es doch Musik geworden. Deswegen vielleicht irgendwann mal so ein bisschen fliegen wäre ziemlich cool.
Und dann so eine Zwei-Mann-Maschine, oder?
Ja, so eine kleine Cessna wäre eigentlich ganz geil. Dann kannst du irgendwie, die verbrauchen ja auch nicht viel Sprit und so. Die sind ja eigentlich recht effizient. Und da kannst du ein bisschen dann irgendwie kurz mal in die Nordsee hochfliegen für einen Tag oder so und wieder runter. Ist eigentlich ganz cute. So, vielleicht.
Ich finde das halt auch, das ist irgendwie, ich will jetzt Züge oder so nicht schlecht reden, gar nicht.
Nee, doch, 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 auf jeden Fall.
Aber ich finde schon Flugzeuge generell schon echt doll faszinierend. Also,
das ist Hammer.
Wie das so funktioniert, könnte ich mir auch
das
wirklich, könnte ich mich
absolut auch crazy.
Ja.
Das oder irgendwie ein Hundetierheim oder so gründen.
Oh.
Das ist so Plan B. Irgendwie sowas. Ich habe einen Hund zu Hause, eine alte Tibet-Terrier-Dame. Die ist mittlerweile 14, hört nicht mehr, sieht kaum mehr. Aber wir lieben sie. Ich habe auch hier so ein kleines, man sieht es jetzt hier nicht, einen kleinen Hund mir tätowiert. Das ist einfach ein kleines Andenksel an die kleine Nelly.
Ach, süß.
Ja,
ja, also ich glaube, so mit dem Tier irgendwie so ein Gnadenhof oder so später mal zu haben, wo man nochmal so Tiere hätte, gehe ich auch voll mit.
Hast du einen Hund oder Katze oder so?
Ja, liegt neben mir.
Ja! okay, ich muss alles wissen. Name?
Hedwig.
Hedwig!
Wie die Eule von Harry Potter.
Hedwig ist perfekt.
Ja, sie ist ein rumänischer Straßenhund. Och, sie ist
aber richtig müde.
Ja.
Ein wieder anstrengender Morgen.
Ja, sehr anstrengender Morgen. Sehr anstrengend. Und sie wohnt seit einem halben Jahr bei mir und das war die beste Entscheidung ever. Also
auf jeden Fall, Adoption hat gut funktioniert.
Ja. Ja, also wahrscheinlich auch sehr viel Glück gehabt, weil sie war direkt rein, sie ist super friendly zu Menschen. Wenn ich sende, ist sie einfach auf dem Sofa und chillt.
Schön, toll.
Läuft einfach so mit durch die Arbeit durch und alle lieben.
Toll. Das ist perfekt.
Ja,
das ist alles richtig gemacht. Hammer.
Ja, und ich glaube auch so gerade so für Haustiere, klar, man muss sich so im Reinen sein, dass man Zeit dafür hat und so, aber ich glaube, es ist wie mit Kindern, es wird nie den perfekten Zeitpunkt für ein Haustier geben.
Nee. Also es gibt so einen, ich würde sagen, perfekteren Zeitpunkt. Ich glaube, bei mir ist der noch nicht
bei gegeben. Bei dir noch nicht wahrscheinlich?
Noch nicht. Bis dahin, ich habe mich bei so einer wie Tinder für Hunde-Sitting angemeldet. Und ich habe so ein Profil und habe so gesagt, so, hallo, ich bin Milo, ich wohne in Berlin, ich will mit deinem Hund spazieren gehen. So. Und jetzt kriege ich ab und an so kleine Hunde zugeschickt, nicht zugeschickt, aber so mäßig so Bewerbungen. Und dann kann ich da vorbei und dann gehe ich so einmal um den Block mit denen so eine Stunde Gassi oder so. Ist übergeil. Ja, ist perfekt. Cool. Ja, ne?
Mega
voll geil. Ich habe vor allem nur das Beste vom Hund haben. So, ich habe nicht das ganze kümmern soll. Ich gehe einfach nur so raus mit dem und ich bin so der coole Typ, der so Hunde hat, weißt du?
Vor allem sind es ja auch immer noch mal unterschiedliche. Also du hast
voll.
Übergeil. Ich habe so eine alte Dame mal bei mir, dann habe ich mal so einen richtig jungen, kleinen, süßen Labrador oder so. Du hast alles. Das ist übergeil.
Ja, er war auch voll cool. Also ich wusste, dass es sowas mal geben sollte, aber ich wusste nicht, dass sich das jetzt schon so durchgesetzt hat.
Es gibt auch viele. Also es gibt Hundelieb, Pawshare und ganz, ganz viele andere.
Ja.
Also kein Product Placement, aber kann man machen.
Ja, voll. Ich wusste halt, also eine Freundin von mir fliegt regelmäßig nach London und da kannst du so Dog-Sitting machen, auch zu Hause.
Ja, genau.
Ja, und das
Ah, das,
finde ich auch voll
ja,
cool.
Mann. Mega
Weil,
cool.
I mean, kannst du auf das Haus aufpassen und auf den Hund, kriegst Geld dafür.
Das ist Hammer. Ja,
Kannst
safe. Das ist
umsonst
mega.
da wohnen. Also das Prinzip ist gut, würde ich
Das ist ein
sagen.
gutes Prinzip, das stimmt, ja.
Ja. Ja, voll gut. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen auf deine Musik schauen.
Ja, gerne.
Erzähl mal so über vielleicht jetzt erstmal das, was dieses Jahr noch so kommt. Was können wir so erwarten von dir?
Also wir haben im letzten Jahr eine Tour gespielt, Ende des Jahres. Es waren 14 Städte, war richtig geil. Also ich glaube, ich mit am meisten liebe es, auf der Bühne zu stehen und einfach zu spielen, mit Leuten einen geilen Abend zu verbringen. Und einfach das ist für mich das Geilste am Musizieren. Und dementsprechend kann man in diesem Jahr noch erwarten, dass ich A, Tourtermine releasen werde. Was mich sehr, sehr aufgeregt macht, weil einerseits große Pressure Situation, weil man hofft einfach, dass Leute kommen. Aber das wird richtig geil.
Wird
Wird
ja auch
nochmal größer als
nicht ganz
letztes Jahr.
unwahrscheinlich sein.
Ja, aber ne, es ist, du weißt, wie es ist. Menschen haben
Ja.
einfach auch ihre eigenen Themen. Man vergisst so schnell, dass einfach jeder Mensch, der halt da im Publikum steht, der lebt sein eigenes Leben, der hat seinen eigenen
Voll.
Arbeitsplan, seine eigenen Probleme und so weiter. Deswegen ist es ein enormes Privileg, 2 Stunden von jemandem
Ja.
sozusagen nehmen zu dürfen, in
Ja, ich
Anführungsstrichen, die
weiß,
mit
was du
jemandem
meinst.
teilen zu dürfen, weißt
Ja.
du? Und dementsprechend werden dieses Jahr Tourtermine veröffentlicht. Es wird einige Live-Shows geben im Sommer. Ich darf einige Artists supporten. Da freue ich mich ja so riesig drauf. Live wird also einiges passieren. Ich habe soeben eine Single released vor der Woche. Und die heißt Take From Me. Und genau, so wie diese Single klingt, werden auch die anderen klingen. Es wird so ein bisschen folkiger und ein bisschen einfach mehr. So mehr Musik, mehr Releases und vor allem mehr live. Und ich glaube, das ist so rund um das, was ich irgendwie versuche in diesem Jahr zu machen. Weniger bei mir im Zimmer zu sein, mehr draußen bei den Leuten. Und ja, ich glaube, ich bin ready und auf jeden Fall sehr aufgeregt. Das wird ziemlich geil.
Ich finde es so verrückt, wie sich gerade Musik entwickelt, also zumindest vom Stil
Auf
her.
jeden
Ich glaube,
Fall.
wir waren so in so einer Pop-Era, natürlich mit den ganzen Größen, die wir alle kennen. Und jetzt entwickelt sich
Ja.
gerade alles so ein bisschen in Richtung Folk und Country. Und ich finde es so interessant, weil jetzt
Auf
meint
jeden
auch voll
Fall.
vielleicht jeder gerade so einen Song machen zu müssen. Aber ich finde es cool. Also ich finde es einfach
Ja.
cool, dass wir so ein bisschen weggehen von dieser, ja, ich arbeite beim Radio, aber das wäre
Ja.
nicht mehr nur Pop haben, sondern auch mal wieder ein
Weiß,
bisschen
was
auf
du
die anderen
meinst.
Einflüsse gucken, die wir halt so haben können. Finde ich voll
Ich
cool.
find's halt funny, weil ich schon immer eigentlich die Gitarre als so ein Medium für meine Songs verwendet habe und ich immer dachte, fuck, ich bin komplett out und ich mich, ne, also Utze, Agu und so weiter ist alles cool, aber ich war nie die, ich bin nicht der coole Artist, ich bin nicht der Urban Artist, ich bin nicht all diese Dinge, die sozusagen dieses klassische, was gerade so in dieser deutschen Rap-Pop-ish-Bewegung sozusagen stattfindet. Und habe immer so mein gitarrengetriebenes, folk-poppige Ding durchgezogen. Und irgendwie kam das jetzt so zurück. Und es war irgendwie total schön, dass ich dann so genau schon da stand und sagen konnte, ja, cool. Wenn das jetzt wohl gerade der Sound ist, here I am. So, und take it. Und ich glaube jetzt auch gerade die neue Single, die rauskam, zeigt recht gut sozusagen, wo ich musikalisch mich schon immer aufhalten wollte und auch so ein Stück weit auch habe. Deswegen unbedingt reinhören. Das ist ein geiler Song.
Was ist so dein privater musikalischer Einfluss? Also was hört Mal so privat?
Ich höre kreuz quer eigentlich so ziemlich alles. Ich habe keine speziellen Vorlieben. Ich habe mich damals allerdings in Pop verliebt, weil ich finde so spannend an Pop die Frage, warum bleibt es dir im Kopf? Irgendwie. Das fand ich irgendwie crazy, weil ich kannte davor halt nicht Musik, die im Kopf bleibt. Und irgendwie zuvor eben irgendwelche Jazz-Songs gehört, die gehen 7 Minuten, haben kein klares Motiv, es ist einfach nur freie Improvisation, ist mega beeindruckend, aber es ist, ne, es bleibt ja halt nicht im Kopf. Und dann habe ich so Katy Perry, I Kissed a Girl, One Direction, weißt, diese ganzen crazy Banger auf einmal gehört und die gingen mir nicht mehr aus dem Kopf und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das, weil irgendwie muss das ja funktionieren. Und habe dann angefangen, sozusagen diese Songs zu covern, zu überlegen, wie und warum und welche Melodien gehen mehr in den Kopf als andere und woran könnte das liegen. Und gerade deswegen schreibe ich extrem gerne Songs und schaue einfach, wie sozusagen, ne, so Songs funktionieren. Und ich glaube, genau deswegen höre ich einfach super gerne einfach alles, was so irgendwo im populären Bereich stattfindet, an Mucke, weil jedes Stück, sei es irgendwie in irgendwelchen Instrumentals oder in den Melodien selbst, in jedem Genre meist, hat so irgendwas, was dir im Kopf bleibt und dich packt. Und ich glaube, das ist wie dann so eine Toolbox, dann kannst du dir irgendwie alles so zurecht und rausziehen und für dich so ein bisschen usen. Das ist ganz geil.
Ja, ich finde auch, also Pop wird ja auch immer bleiben. Also es ist auch voll schön, dass wir Pop haben, weil das natürlich auch die Songs sind, die halt im Ohr bleiben. Also wie du schon gerade gesagt hast, das sind die, die einen geprägt haben und die uns auch in Zukunft weiterbringen werden. Also I mean, guck dir Taylor Swift an.
Ja, das ist völlig crazy.
Ein
ja,
Song und zack, alle können ihn. Also deswegen, ich finde es voll cool. Wird es denn dieses Jahr vielleicht eine EP geben? Oder ein?
Ich hoffe, es wird sozusagen, nachdem ich jetzt in diesem Jahr, so ist jetzt mal der Plan, 8 Songs release, eine Zusammenfassung dieser Songs geben. Ich schätze aber, die wird es dann eher Anfang des nächsten Jahres geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ich ein Album mache, das irgendwie zusammenfasse. Album zwar nicht mehr der heiße Scheiß, aber wie gesagt, die Wertigkeit irgendwie dahinter.
Wobei so, dass es ich irgendwie, das Gefühl habe, so gerade, dass wir uns wieder dahin
entwickeln.
So von meinem Gefühl her,
Okay, also, crazy.
Klar, ich bin halt früher damit aufgewachsen. Also ich kann jetzt auch aus meiner Perspektive reden.
Natürlich, ja klar.
Wir haben auch schon darüber geredet. Wir haben uns früher Alben gekauft und wir hatten halt nicht diese Streaming-Option, einfach mal von dir zu Shiago zu wechseln, zu Lana Del Rey und sonst was innerhalb von
Zukunft. Voll.
Das ging einfach nicht. So, ich habe aber schon das Gefühl, dass Leute sich wieder bewusster für Alben entscheiden.
Ja, also ich glaube und ich hoffe, es gibt so eine gewisse Gegenbewegung in Richtung, das ist auch so, glaube ich, woher so dieses Folkige irgendwie so ein bisschen mehr kommt, dieses Handgemachte und Echte mit Musik. Ich habe noch das Gefühl, es gibt keine spannende oder bequeme Alternative zu dem bisherigen Streaming. So ist es auf jeden Fall natürlich super comfortable, ich verwende es ja genauso. Ja. Aber irgendwie mir fehlt genau dieses bewusste Musikhören zurzeit extrem. Und ich würde super gerne irgendwie Wege finden, wie man so bewusst ein Album oder so für sich hat oder so und einfach sich hinsetzen und sagt, okay, ey, ich höre das, das ist jetzt, was ich habe. Ich habe jetzt keine zig Millionen Alternativen. Mal schauen, vielleicht hört man beim dritten Mal irgendwie den Song ganz anders, weil ich glaube, beim ersten Mal hörst du halt nur die Melodie, höchstens noch den Text und so und beim zweiten Mal hörst du schon wieder mehr den Text und beim dritten Mal hörst du noch den Stuff, der dahinter passiert so und irgendwie gräbt man sich so Stück für Stück tiefer in diesen Song rein und in so ein Album. Das ist echt eigentlich ziemlich cool.
Ich finde, das ist voll vergleichbar mit, ob ein Mensch zu einem Festival geht oder zu einem Konzert. Weil bei Festivals, ganz abgesehen davon, ob er was trinkt oder nicht, ist Musik oft Begleiterscheinung. Also eine ganz
große
Entscheidung für einen Künstler. Klar, findet statt, aber ob man dann zu spät kommt oder ob man früher wieder geht, weil man jemand anderen sehen möchte, gibt's
ja voll.
Aber wenn man sich halt eine Konzertkarte kauft, entscheidest du dich ja automatisch für etwas. Und zwar für meistens mehrere Alben oder mehrere
Songs.
Und auch die B-Songs, nicht nur die A-Songs. Und ich würde mir auch so wie du echt gerne wünschen, dass Menschen, dass man vielleicht mal im Auto sitzt und wirklich mal so sagt, wollen wir heute mal wieder das Album von XYZ einfach mal durchhören.
Voll.
Ja. Würde ich voll schön finden.
Voll geil. Ja, bin ich absolut bei dir. Also hier ist unsere Petition für hört Alben und geht zu Konzerten. Und
es gibt ja halt auch zum Beispiel, also ich finde auch zum Beispiel TikTok ist natürlich für euch Künstler Fluch und Segen gleichzeitig. Also machen wir uns
nichts
vor. Es ist super geil, dass man durch Kampagnen und so, auch mit Influencern und so, es möglich ist, Songs recht schnell da hoch zu katapultieren.
Fein.
Natürlich ist es alles Arbeit und das passiert ja auch nicht innerhalb von 2 Tagen, aber es ist ja schon cool, dass es diese Plattform gibt. Aber
auf jeden Fall.
Meine Meinung, leider geht dadurch auch das aktive Musikhören so ein bisschen verloren, weil die Leute hören den Snippet,
total.
Dann hören sie den einen Song, aber dann, wenn dann halt nichts mehr kommt.
Hey, weißt du, für mich als Songwriter ist das genauso ja auch spannend mitzuerleben. TikTok hat grundsätzlich die Art und Weise, wie wir in Studios oftmals Songs schreiben, verändert. Also man schreibt mittlerweile manchmal nicht mal mehr den Chorus zuerst oder sagt das Thema, sondern man überlegt sich, was könnte man jetzt schreiben, was gut in ein TikTok in Szene zu setzen ist. Wow. Also das ging dann los mit irgendwie zum Beispiel, ich glaube, Jason Derulo hat dann angefangen, Tanzlyrics zu singen. Er hat dann angefangen, in den Chorus sozusagen den Tanz zu singen. So, und dann wusste jeder halt die Schritte.
Ja.
Oder ich habe oftmals den Eindruck, dass auch jetzt gerade bei dem neuen Philo-Song, wo Ikimel, glaube ich, auch drauf ist, na, dieses Stell dir vor, dass wir heute Abend zu zweit werden. Was wird dir das für einen Preis wert? Und so. Diese Passagen sind perfekt für solche Videos. Und ich glaube, oftmals schreibt man auch irgendwie so, um zu überlegen, wie kriegt man das vielleicht in ein cooles Video gepackt. Und ich glaube auch, gerade bei dem Song, den ich released habe, gibt so einen Pre-Chorus, der so kleine Stops hat. Der macht so, so get out, just go, I'm not a fool, because I know you take, take, take from me. Und bei take, take, take geht der Chorus los. Aber das hat so kleine Stops. Und ich habe dann auch mal bewusst probiert, ey, wie können wir einen Pre-Chorus schreiben, der vielleicht bewusster irgendwie anwendbar ist für so ein, so ein Video. Ist irgendwie weird für mich auch so irgendwie auf einmal zu denken, weil man viel mehr überlegt, was abseits der Musik sozusagen noch ein Song Leuten geben kann. Und da geht's um Selbstinszenierung, aber irgendwie ist es auch spannend. TikTok macht auf jeden Fall viel mit der Musiklandschaft. Ja.
Wie viel konsumierst du es privat?
So, don't get high on your own supply. So, ich glaube, ich bin selbst natürlich auch viel unterwegs, um zu schauen, was so passiert. Aber ich merke für mich, dass gerade TikTok viel mit meinem Kopf macht und viel Schlimmes auch. Also ich bin ein recht vergleichender Mensch. Und was mich am allermeisten fertig macht, sind direkte Zahlen, die eiskalt sozusagen vermeintlich dir zeigen, hey, du bist gerade spannend oder du bist absolut irrelevant und uninteressant. Und ich finde, gerade als jemand, der auch viel createn, ne, ich würde mich nie als Creator bezeichnen, aber als jemand, der natürlich seine Songs promoten will und zeigen will, hey, ich habe hier einen Song geschrieben und ich hoffe, dass der bei dir gut ankommt, so, weil ich glaube, das ist ein guter Song, ich liebe diesen Song, hört doch mal gerne rein. Ich glaube, da muss man irgendwie A, ein Gen für haben, um diese Art des Marketings zu beherrschen. Ich tue das nicht so, bin ich ehrlich. Ich struggle da extrem mit. Und vor allem finde ich super schwierig, eine gewisse Distanz zu bewahren und eine Art Schutzmantel um sich zu tragen, der halt genau einen davor bewahrt, bei einem Video, was mal dann halt eben nicht die Views hat, die man sich vorstellt. Oder bei einem Release, der einfach auf TikTok einfach gar nicht performt, irgendwie trotzdem zu weinen und zu wissen, hey, das muss jetzt nicht sein, dass der Song dadurch nicht so gut ist. Ich glaube, deswegen habe ich auch so ein Fluch- und Segen-Verhältnis mit TikTok zugleich. Bin sehr vorsichtig irgendwie.
Naja, weil TikTok ja auch indirekt oder generell Social Media immer ein Bewertungssystem ist. Also, sobald du was postest, machst du die Tür auf für Bewertungen, ganz egal, ob sie positiv oder negativ sind. Und wenn man das natürlich nicht machen würde, würde man natürlich A, erstmal die Leute nicht erreichen, was natürlich auch schon schwierig wäre.
Klar.
Aber man erhofft sich natürlich auch, dass die Leute ins Gespräch kommen, ob überein, und hofft natürlich, dass es was Positives ist. Aber man weiß natürlich auch, dass es immer Leute geben wird, denen es nicht gefallen wird. Und
auf
trotzdem stresst einen das. Also ich kann das total nachvollziehen, weil du wirst es sowieso in deinem Leben nie allen recht machen können.
Auf jeden Fall.
Und es werden sich immer Leute gegen deine Musik entscheiden oder gegen meine Motivation. So, und trotzdem erhofft man sich ja, auch wenn man es so nicht aktiv zugeben würde, man erhofft sich, dass man sich anders entscheiden.
Ja, voll. Auf jeden Fall bin ich bei dir.
Ja.
Also ich glaube, Alles, was ein Stück weit resoniert, beziehungsweise auch die Meinung spaltet, ist ja schon mal per se nichts Schlechtes. Es ist
Ja.
gut, wenn sozusagen das aneckt. Ich glaube, das Schwierige ist gerade in the Pop Realm, wenn es, so sind wir ehrlich, ich schreibe amerikanisch sozusagen oder ich englisch Popmusik mit viel Gitarren und schau, dass das irgendwie im Kopf bleibt, weil einfach das liebe ich, dazu stehe ich, das mag ich. Aber das ist jetzt auch nicht direkt sozusagen etwas, was jetzt noch keiner davor gemacht hat. So, und ich glaube halt irgendwie dieses krampfhafte, du musst aus der Masse herausstechen, lauter, größer, schriller und so weiter, was oftmals irgendwie aufgezwungen wirkt oder so, habe ich teilweise probiert, aber es fühlt sich nicht echt an. Und irgendwie finde ich es genau schwierig, eben zu sagen, hey, ich schreibe halt meine Musik, ich mag das, was ich mache. Und will aber eigentlich nicht irgendwie, keine Ahnung, crazy Effekte oder dich anschreien in einem
Ja.
Video, damit du diesen Song hörst. Und ich glaube, das ist irgendwie super schwierig, finde ich, da so einen authentischen Weg zu finden, zu sagen, hey, hörst du die gerne an und wenn nicht, ist das voll okay. Und irgendwie habe ich das noch nicht so für mich herausgefunden, wie man das schön und für mich einfach auch fitting irgendwie gestalten kann. So.
Also erlebst du auch schon viel Druck eigentlich, also den du dir vielleicht auch selber machst?
Auf jeden Fall, ich habe letztes Jahr, ich glaube, ungelogen jeden Tag gepostet auf Insta, TikTok und YouTube.
Wow.
Und ich habe teilweise, also das sind klar, das sind nur irgendwelche 7- bis 15-sekündigen Videos.
Ja, aber da
Aber
steckt was
man muss die
dahinter.
schneiden, man muss die
Ja.
mit Sounds drunter legen, man muss irgendwelche Captions, irgendwelche Trends, irgendwelche Sachen sich überlegen und so. Und irgendwann mal ist man so weit weg von der Musik. Und so sehr einfach nur in dem, ich muss posten, ich muss posten, ich muss posten, dass einen das total ablenkt von dem, worum es eigentlich ursprünglich ging. Und ich finde genau dieser Spagat zwischen, klar, du musst zeigen, dass es dich gibt, ist wichtig, aber du musst auch Dinge machen, die wirklich dir was bedeuten und auch vor allem irgendwie Inhalt haben. Weil
Ja.
irgendwie inhaltslos irgendwas einfach nur zu schreiben, um dann wieder groß Promo zu machen und finde ich irgendwie schwachsinnig. Also lieber weniger Luft, aber dafür heißen Inhalt als heiße Luft und wenig
Ja.
Inhalt irgendwie. Ja.
Ja, voll.
Aber
Also das
ja.
Leben als Künstler ist ja nicht nur eine Marketingkampagne. Man will ja
Voll.
irgendwie,
Ja.
klar, man muss sich verkaufen in einer gewissen Art und Weise, aber trotzdem willst du ja du selbst bleiben und nicht nur das
Voll.
Produkt, was jetzt mehr Leute erreichen muss. So.
Ja. Ich glaube, oftmals habe ich das Gefühl, dass einfach dadurch, dass so viel heiße Luft im Umkreis ist, ist
Ja.
oftmals schwierig für jemanden zu abstrahieren, okay, ist das jetzt sozusagen gerade real, ist das nicht real und so weiter. Und letzten Endes ist es ja eigentlich auch egal, wenn es einfach Leuten gefällt, gefällt es Leuten so, da, who am I to judge, was sozusagen
Ja.
mit Inhalt sozusagen belegt ist und was nicht. Aber für mich ist irgendwie, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis gewesen, auch wenn ich jetzt nicht dieses Social Media Game besitze, ich versuche das zu posten, was sich für mich echt anfühlt und vor allem echte Musik zu machen. Und solange das gut läuft und sich für mich gut anfühlt, ist das erstmal gut genug. Und wenn das dann noch irgendwie ein paar Leute abfeiern und ein paar Leute zur Show kommen oder so und das auch sozusagen die so berührt, wie es mich berührt, gibt mir das genau das, was ich brauche.
Der Delta Backstage Podcast. Eure Stars im Interview.